Vor kurzem haben wir jemand gesagt, Hauptsache gerettet. Ich glaube, die Rettung ist absolut wichtig. Aber das ist nicht alles. Wenn du gerettet bist, geht das Leben erst richtig los. Und manchmal scheint es, dass wir Menschen so den Bezug zur Ewigkeit ein bisschen verloren haben. Wir leben so total diesseits orientiert. Hauptsache Jesus schaut und kümmert sich um meine Probleme. Hauptsache er hilft mir durch den heutigen Tag. Hauptsache er löst meine Krankheitsnöte oder was mich sonst gerade beschäftigt, mein Liebeskummer oder was es gerade ist. Aber unser Leben ist mehr. Unser Leben mit Jesus ist viel mehr. Ich möchte nicht sagen, Hauptsache gerettet, sondern Leben für die Ewigkeit. Das macht es aus. Unser Leben. Leben für die Ewigkeit. Und ich möchte eine ganz spannende Frage stellen. Gibt es im Himmel eine Belohnung? Gehen Sie Mühe mit dem Gedanken. Eine Belohnung? Ja, muss mich jetzt doch noch anstrengen, dass ich dann eine gute Belohnung kriege? Das löst einen gewissen Druck aus. Ich glaube, es gibt eine Belohnung. Und wenn das ein bisschen Druck auslöst, so what? Es gibt ganz vieles, was in diesem Leben Druck auslöst. Ich möchte dir zwei Verse kurz zeigen, die von einer Belohnung sprechen im Himmel. In Matthäus 5 lesen wir, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also nicht nur ein bisschen, sondern reichlich, übermäßig viel. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Matthäus 10, eine zweite Stelle. Wer einen Prophet aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Also wenn du den Lohn willst von einem Prophet, dann lad doch einfach mal einen Prophet ein und kochst mal gutes Nachtessen oder so. Oder wenn du den Lohn willst von einem Missionar, dann lad einen Missionar zu dir ein und koch ihm ein gutes Essen. Und du kriegst den Lohn von einem Missionar, ohne dass du jemals im Ausland gesehen bist in der Mission. Ist das nicht fantastisch? Wer einen Gerechten aufnimmt, ihr dürft mich gerne einladen. Was lacht ihr? Durch Jesus bin ich gerecht. Ist doch der Hammer. Weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Auch hier ist der Lohn ein Thema. Und ich möchte mit euch 1. Korinther 3 vertieft anschauen. Ein paar Vers aus 1. Korinther 3, die über den Lohn reden. Was ist der Lohn? Wer kriegt Lohn? Wie ist das ganz genau? Und so weiter. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und das ist so mein erster Gedanke. Das Fundament ist in Jesus Christus gelegt. Man muss wissen, Korinther damals, die sind eifersüchtig voneinander, die haben gestritten miteinander. Die einen haben sich zum Apollos gehalten und die anderen zum Paulus. Und die waren miteinander im Knatsch. Der Apollos, das war der Lehrer, der Apologet. Also das waren die Apologeten. Die haben die richtige Lehre verteidigt. Und Paulus, Paulaner, das waren Biertrinker. Im Deutschen gibt es ein Bier, Paulanerbier. Nein, es waren die Evangelisten. Der Paulus hat Gemeinden gegründet. Und die sind miteinander im Streit gesehen. Wir brauchen die richtige Lehre. Und die anderen, wir müssen evangelisieren, wir müssen Gemeinden gründen. Und der Paulus sagt, hey, es braucht beide. Aber was wirklich wichtig ist, ist Jesus, was Wachstum schenkt. Gott, was Wachstum schenkt. Jesus als Fundament ist zentral wichtig. Weil wenn du auf dem Fundament stehst, auf Jesus, dann wirst du mal nicht ins Endgericht kommen. Alle, die Jesus als Fundament haben, werden nicht in das Gericht kommen am Ende des 1000-jährigen Reichs. Sie sind erlöst, sie sind gerettet, das ist unser Fundament. Und auf dem Fundament, da kannst du nicht hinzufügen und nicht hinwegfügen. Wenn Jesus dein Fundament ist, dann bist du gerettet. Aber alle, die Jesus als Fundament haben, dürfen und werden mal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Ich möchte euch 2. Korinther 5 vorlesen. Ganz spannender Text. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Und das sagt der Paulus zu den Korinthern, zu den Christen. Also es ist nicht irgendwie zu den Ungläubigen, zu den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern Christen. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn, und da haben wir wieder die Belohnung, den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper, also wie jetzt, wo wir haben, getan hat, ob es nun gut oder böse war. Belohnung. Das Preisgericht, wie das auch genannt wird, vor dem Richterstuhl Christi, das wird nach der Auferstehung stattfinden. Dass wenn alle Gläubigen auferstehen oder entrückt werden, die Entrückung haben wir schon mal gehabt in einer anderen Predigt, dann findet das Preisgericht statt. Und ich habe vorher vom Endgericht geredet, vor dem weißen Thron, das wird nach dem 1000-jährigen Reich stattfinden. Ich habe euch eine Gegenüberstellung mitgebracht, die das ein bisschen zeigt. Wir haben zum einen das Gericht vor dem weißen Thron, das ist das Endgericht, und der Richterstuhl Christi. Und dann haben wir wer, wann, was. Okay? Wer? Ungläubige aller Zeiten. Am Ende, im Endgericht, die Ungläubigen. Vor dem Richterstuhl Christi, die Gläubigen aller Zeiten. Die Toten auferstehen, die entrückt werden. Wenn? Nach dem 1000-jährigen Reich. Wenn da? Nach der Entrückung. Und noch was? Da wird es zur Verurteilung kommen. Ewige Verlorenheit. Und da gibt es Belohnung. Darum heisst es auch Preisgericht. Wir kommen dann noch später auf das zurück. Also, die Bibel redet ganz klar davon, dass es im Himmel eine Belohnung gibt. Eine grosse Belohnung, eine gewaltige Belohnung. Und ich finde das extrem motivierend. Ich finde das cool. Ich mache auch hier auf der Erde viele Sachen, wo ich dann denke, hey, ist cool, gibt es eine Belohnung. Gute Noten, ein Lehrbrief, ein Fahrausweis. Ist doch cool, coole Belohnung. Hast du gelernt dafür? Jesus Christus ist das Fundament, aber nach dem Fundament geht es weiter. Und das schauen wir in den nächsten Vers an. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Durch das persönliche Einsatz unterstreichen. Das schauen wir noch an, das ist ganz wichtig. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh. Du bestimmst, wie auf dem Fundament von Jesus weitergebaut wird in deinem Leben. Das heißt, du bist Gottes Acker, du bist Gottes Bau und gleichzeitig sollst du sorgfältig überlegen, was dort weitergebaut wird. Es reicht nicht einfach gerettet zu sein, das ist zu wenig. Das Leben mit Jesus geht dann erst richtig los. Und wir sollen mit wertvollen, mit kostbaren Materialien auf dem Bau weiterbauen. Baust du mit Holz, Schilf, Stroh, vergängliche Materialien, wertlos in einem gewissen Sinn? Oder baust du mit Gold, Silber, Edelstein, kostbare Materialien? Nun, wie sieht der Bau, der wertvoll ist, der beständig ist, aus? Ich möchte mich vor allem auf das konzentrieren. Und ich möchte noch mal Vers 8 vorlesen. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Persönlicher Einsatz. Es geht also nicht darum, um die Resultate, die du erreichst in deinem Leben für Gott. Wenn du als Missionar in die Türkei in die Mission gehst und dein ganzes Leben dort lang wirkst und sich kein Mensch für Jesus entscheidet, ist nicht so schlimm. Der persönliche Einsatz wird belohnt. Nicht das Resultat. Nicht das, was dabei auslöst. Für das ist Gott verantwortlich. Aber wir können unser Leben Jesus zur Verfügung stellen. Und Jesus kann aus unserem Leben etwas machen. Und das möchte er. Dein Leben, dein persönlicher Einsatz. Jetzt, ich möchte ganz konkret werden. Was heisst das konkret? Und ich habe so vier Punkte, die wesentlich sind. Zum einen sind deine Motive entscheidend. Warum machst du etwas? Viele von euch werden die Geschichte kennen aus Matthäus 25. Ein reicher Gutsherr ist verreist und hat seinen Diener Talent übergeben, Aufgaben übergeben. Und wenn er zurückkommt, rechnet er ab. Und dann hat es einen Diener gehabt, der hat es schlecht gemacht. Und dort lesen wir in Matthäus 25, Vers 25. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Sein Motiv war Angst. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Angst ist ein ganz schlechtes Motiv. Einfach nur aus Angst aus etwas zu machen. Ich glaube, wir haben einen anderen Auftrag. Was sagt die Bibel? Warum sollen wir etwas machen? 1. Korinther 13. Was kommt euch in den Sinn? Liebe, ganz genau. Die Bibel sagt, wir sollen alles aus der Haltung der Liebe tun. Das soll das Motiv sein. Das soll uns antreiben. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu Gott, die Liebe, die wir zuerst von Gott empfangen haben. Also nicht aus Angst, das Resultat könnte nicht gut rauskommen, sondern aus Liebe zu Jesus. Jesus hat Petrus mal gefragt, liebst du mich? Das war ihm wichtig. Liebst du mich? Nicht, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht. Liebst du mich? Liebst du Jesus? Gehen wir zu denen, die es gut gemacht haben. Entscheidend ist dein Gehorsam gegenüber Gottes Wille. Vom guten Diener heisst es, Vers 21, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Tüchtiger, das griechische Wort ist agathos. Agathos bedeutet gut, brauchbar, zufriedenstellend. Also wenn bist du agathos? Ich glaube dann, wenn du als Diener von Jesus das tust, was er dir zeigt in seinem Wort. Wenn du ihm gehorsam bist. Und Jesus sagt immer wieder mal, es sind die, die mich lieben, die das tun, was ich ihnen sage, die mir gehorsam sind. Die lieben mich. Liebe zeigt sich im Gehorsam gegenüber Jesus. Und wir haben einen gewaltigen und herrlichen Gott. Und er möchte unser Herr sein. Er möchte unser König sein. Er möchte unser Leben bestimmen, weil er es gut macht mit uns. Er ist nicht einfach nur so ein Gott, der so ein bisschen wischiwaschi und ja, mach doch, was du willst, ist doch mir gleich. Er hat echtes Interesse an uns. Etwas drittes zu dem. Entscheidend ist deine Treue gegenüber Gott. Auch wieder im Vers 21, ich lese das nochmals, es geht dann noch ein bisschen weiter. Sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger, das haben wir gehabt, und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Treu ist im Griechischen pistos und bedeutet vertrauenswürdig und zuverlässig. Wen bist du pistos? Wenn bist du ein guter Diener? Wenn du zuverlässig bist und vertrauenswürdig. Zudem gehört auch eine gewisse Ausdauer. Halt trotz Misserfolg und Schwierigkeiten an Jesus fest. Er lässt dich eh nicht gehen. Aber halt dich an ihm fest. Wend ihm nicht den Rücken zu. Es lohnt sich. Es wird belohnt. Und noch etwas Letztes, etwas Viertes. Entscheidend sind deine Worte. Matthäus 12, Vers 36 lesen wir. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Mit deinen Worten kannst du Menschen segnen oder du kannst ihnen fluchen. Ich lade dich ein, segne die Menschen um dich herum. Ermutige sie, stärke sie. So wie du mit den Menschen umgehst, so werden sie mit dir wieder umgehen. Über jedes unnütze Wort werden wir mal Rechenschaft ablegen müssen. Im Buch auf Seite 73, was es zu dieser Predigtreihe gibt, findet noch mehr entscheidende Sachen, auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Aber lesen dort einmal noch mal hoch, ist ganz wertvoll. Ich möchte noch zu einer dritten Sache kommen. Zuerst wieder der Text. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Wert jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird es seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott wird dein Leben beurteilen und belohnen. Also wie du auf dem Lebensfundament von Jesus aufbaust, ist entscheidend. Wie du dein Leben lebst, ist entscheidend in Bezug auf die Ewigkeit. Das ist nicht einfach gleich. Es geht nicht einfach darum, ich bin gerettet. Es geht auch noch um Belohnung. Ja, du bist gerettet. Wie durchs Feuer hindurch. Um das geht es nicht. Du bist gerettet. Aber empfangst du den Lohn? Ich weiss, das macht gewisse Mühe. Ich möchte das noch ein bisschen erklären und ausführen, dass man es vielleicht noch besser versteht. In 1. Korinther 3 ist eben der Richterstuhl Christi erwähnt, respektive in 2. Korinther 5, Entschuldigung. Und in Korinth hat es wirklich so einen Richterstuhl gegeben, auf dem Marktplatz. Und wenn die ismitische Spiele hatten, das ist so etwas wie Olympiade heute, dann ist nach der Olympiade bei dem Richterstuhl sind Belohnungen verteilt worden für die, die eine gute Leistung gebracht haben. Die einen haben irgendeinen Kranz gekriegt, die anderen eine Krone. Dann hat es soziale Vergütungen gegeben, zum Beispiel keine Steuern mehr müssen zahlen. Das war noch gut gewesen. Und es hat Strafen gegeben für Regelverstöße. Also alle, die getobt haben, ich weiß auch nicht, was sie mit denen gemacht haben, sind vielleicht nicht so zimperlich gewesen wie heute. Keine Ahnung. Wenn ich die Situation auf uns überträge, dann macht das mit mir so zwei Sachen. Zum einen freue ich mich megamäßig auf die Belohnung. Ich finde es cool, dass das nicht einfach alles wurscht ist, was ich darunter mache. Es gibt eine Belohnung, und zwar eine grosse. Und das Zweite, was es mit mir macht, ist, es gibt mir eine gesunde Ehrfurcht. Ja, ich bin einem gewaltigen, herrlichen, grossen Gott gegenüber verantwortlich. Der liebt mich über alles. Aber er möchte, dass ich aus reinem Motiv mit ihm zusammenlebe. Aus Liebe. Er möchte, dass ich ihm treu bin, dass ich ihm gehorsam bin. Dass ich meine Wortwahl immer wieder wähle. Von einem Richterstuhl Christi werden unsere Motive, unser Verhalten geprüft und belohnt. Und ich sage das nochmal, es geht nicht um gerettet sein oder nicht gerettet sein. Das ist doch kein Thema. Du bist gerettet. Vielleicht einfach nur wie aus dem Feuer rausgeritzen. Aber mein Ziel ist nicht einfach nur gerettet sein. Ich möchte von Gott zu hören kriegen, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Ich möchte jubeln über die Belohnung. Ich möchte mal die Schatztruhen entgegennehmen mit all diesen Belohnungen drin und auspacken und mich einfach freuen über das, was Gott mir schenkt. Ich habe jetzt nur weniges und dann wird es mal viel sein. Ist doch eine herrliche Aussicht. Ich stelle mir das vor dem Christenstuhl richtig so vor, dass du wirklich von Jesus kommst und dann ist Jesus dort. Und dann ist es uns ein bisschen mulmig. Und dann zählt Jesus auf, was du alles gut gemacht hast. Aus Liebe zu ihm, weil du ihm gehorsam bist. Und er legt eine Belohnung in deine Schatzkisten um die andere. Und du denkst, wow, trage ich? Kann ich das Ding überhaupt noch tragen? Und dann kommt das mit den schwierigen Sachen, das, was du nicht gut gemacht hast. Und dann wird es noch ein bisschen mulmiger. Und dann sagt Jesus einfach, es ist nichts. Ich habe für alles gezahlt. Es ist nichts Negatives. Nimm deine Kiste und freu dich. Ich möchte noch ein anderes Bild brauchen. Wir alle sind Glühbirnen im Himmel. Der eine leuchtet mit 20 Watt, der andere mit 40 und der andere vielleicht sogar mit 100 Watt. Verstehen Sie das Bild? Es sind nicht alle gleich im Himmel. Es gibt unterschiedliche Belohnungen. Das empfinde ich ganz klar aus dem, was die Bibel sagt. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, ja, wie sieht denn die Belohnung konkret aus? Wir haben mehrere Gleichnisse. In Lukas 19 zum Beispiel, Matthäus 25. Die guten Knechte kriegen eine Belohnung. Und allen gleich wird gesagt, kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Das wird allen guten Knecht gesagt. Komm rein, du bist herzlich willkommen. Unterschiedlich ist aber das Maß der Belohnung. Der eine wird über 10 Städte gesetzt, der andere über 5. Das ist ein Unterschied. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Ich weiß nicht, wie es du empfindest. Vielleicht denkst du, ich habe so wenig. Vielleicht findest du auch, ich habe mega viel. Es ist im Vergleich zu dem, was du mal kriegst, im Himmel immer noch wenig. Im Himmel wird es gewaltig sein. Wenn ich dir auch nicht genau sagen kann, was das bedeutet, du wirst Vollmacht haben über die 5 Städte oder 10 Städte. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Aber es muss etwas Gewaltiges sein, etwas Schönes, etwas Geniales. Heute Morgen, ich hatte die gleiche Predigt, kam jemand zu mir und gesagt, du, ich will gar nicht über Städte herrschen. Ich will lieber irgendwie mit meinem Hund spazieren oder irgendetwas. Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet, aber es wird etwas Schönes, etwas Gutes sein. Ich möchte das Fazit ziehen aus 1. Korinther 3. Es lohnt sich zu leben, und zwar ewigkeitsbezogen zu leben. Oder die Ewigkeit soll etwas ausmachen mit uns. Wir sind hier und wir leben ewigkeitsbezogen. Und gleichzeitig hat das rückwirkend Auswirkungen auf unser Leben hier auf der Erde. Und dann leben wir wieder ewigkeitsbezogen. Und es hat wieder Auswirkungen auf unser Leben. Das korrespondiert miteinander. Da passiert etwas in der Gegenwart, aber es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und Gott begegnet uns wieder in der Gegenwart. Lasst uns mit Liebe bauen. Lasst uns im Gehorsam gegenüber Gottes Willen bauen. Lasst uns treu sein. Lasst uns mit Wort segnen. Und als Folge davon werden wir eine grosse Belohnung kriegen. Nicht nur am Hochzeitsfest dabei sein. Das ist auch cool. Und eine ganz grosse Belohnung möchte ich im letzten Vers, den wir heute anschauen, ganz kurz nennen. Wenn jemand mir dienen will, du musst das wählen. Das ist freiwillig. Aber wenn du ihm dienen willst, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Das sagt übrigens Jesus. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Der Vater von Jesus wird dich im Himmel ehren. Und ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Also ich bin sicher, du kannst das nicht vorstellen. Aber der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum, der wird dich ehren. Und dann werden wir in Ewigkeit ihn dann nochmal ehren, weil er so gewaltig und herrlich ist. Aber das ist das, was Gott uns in Aussicht stellt. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Ich möchte dich einladen heute oben für zwei Sachen. Ich weiss nicht, ob du Jesus als Fundament hast. Ich möchte das Gebet sprechen. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest und Jesus das Fundament von deinem Leben soll werden, dann bete doch das einfach mit. Innerlich still für dich. Du kannst ein Kind von Gott werden. Und ich möchte die einladen, die Jesus schon länger kennen und vielleicht nicht mehr so in der Nachfolge sind. Im zweiten Teil mitzubeten, innerlich. Und dein Leben wieder ganz Jesus herzugeben. Im ersten Gebet geht es darum, Rettung zu erfahren. Und im zweiten geht es darum, ich möchte Belohnung erfahren und erleben. Stellen wir doch zu dem Gebet auf. Jesus, ich danke dir, dass du das Fundament von meinem Leben sein möchtest. Ich danke dir, dass du am Kreuz für das gestorben bist. Du hast gezahlt für alles, was mich trennt vom Vater im Himmel. Und du siehst, ich habe mich bis jetzt nicht gross interessiert für dich. Ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Ich wollte dir nicht nachfolgen. Ich habe ganz viele von deinen Geboten übertreten. Jesus, ich danke dir, dass du für all das gestorben bist, dass du alle meine Schuld getragen hast. Ob ich das als eine Schuld erkannt habe oder nicht erkannt habe. Jesus, ich möchte, dass du das Fundament von meinem Leben bist. Und darum bitte ich dich, komm du in mein Leben. Wirst du der Herr von meinem Leben. Führ und leite mich, so wie du mich haben möchtest. Und ich danke dir, dass ich durch dich, Jesus, nie mehr in ein Endgericht komme, wo ich verurteilt werde. Sondern nur noch ins Preisgericht, wo ich belohnt werde. Amen. Und Jesus, ich möchte auch beten, du siehst, wo wir vielleicht manchmal dich auf die Seite schieben, obwohl wir dich schon länger kennen. Wo wir dich nicht Herr sein lassen, weil wir selber Herr sein wollen. Und dann wundern wir uns manchmal, warum es schief geht und warum es nicht gut kommt. Und ich möchte dich, Jesus, einfach ganz neu bitten. Sei du mein Herr, bestimm du mein Leben, führ du mein Leben, nimm du sie in die Hand. Und hilf mir, dir zu vertrauen und auf dich zu bauen. Jesus, ich möchte mit wertvollem Material bauen. Aus Liebe, im Gehorsam, in der Treue, mit guten Worten. Möchtest du das in mir bewirken? Amen.